Und an der Stelle möchte ich Ihnen über das Wesen der Zeit, was eben wichtig ist, weil wir über Kulturzeit sprechen, den Unterschied von Kultur zu Naturzeit klar machen. Ich glaube, darüber haben wir hier noch nie gesprochen, oder? Nee. Wenn wir also in Freiheit handeln, machen wir das Tor der Zeit auf. Beim Tor der Zeit ist es so, dass man philosophisch dabei sehr schnell auf Kant kommt. Kant hat mal gesagt, es gibt Raum und Zeit und die sind a priori. Das heißt, die sind schon immer da. Raum und Zeit ist schon immer da. Bevor der Mensch geboren ist, ist der Raum da und die Zeit da und das Universum ist auch da. So weit, so gut und so weit, so physikalisch. In dem Augenblick aber, in dem der Mensch in die Welt tritt, geschieht etwas Neues. Das heißt, er macht das Tür der Zeit und das Tür zum Raum auf. Und darüber machen wir uns zu wenig Gedanken. Der erste, der darüber nachgedacht hat, war Sokrates. Der sagt, die zukünftige Zeit ist etwas, die oder das wir nicht wissen, weshalb wir sie erfinden müssen. Und Delphi weiß es nicht. Das heißt, er bricht ein Dogma, dass die Zeit immer nur Wiederholung ist. Anamnesis. Oder wie dann Platon später sagt, die Ideenlehre. Nein, die Zeit ist eine menschliche Schöpfung. Und in dieser menschlichen Zeit und in diesem menschlichen Raum haben wir eine Schöpfung zustande zu bringen. Und das tun wir in Freiheit oder in Unfreiheit. Was aber ist jetzt nun überhaupt, wenn man fragt, Zeit, menschliche Zeit? Was ist Kulturzeit und was ist Kulturraum im Gegensatz zu Naturzeit und Naturraum? Ich will Ihnen das an einem Beispiel zeigen. Sie alle erinnern sich vielleicht noch an die totale Sonnenfinsternis. Das war im August 1999. Wenn man die Menschen anspricht, dann sagen die alle, ja, da erinnere ich mich. Und jeder von ihnen weiß eigentlich genau, was er damals gemacht hat. Wie er diese Situation empfunden hat. Die Sonnenfinsternis, diese totale, die dauerte von in der Früh um 5.32 Uhr ging das los, um 21.04 Uhr zu Ende und der Höhepunkt war um 12.30 Uhr. Da war es ziemlich dunkel. Was ist denn da passiert?
Die Vögel haben nicht mehr gezwitschert.
Die Vögel haben nicht mehr gezwitschert, höre ich hier gerade. Genau. Und warum haben sie das nicht mehr getan?
Weil es dunkel war.
Weil es dunkel war. Weil es für die Vögel Nacht war. Die Nacht ist für die Vögel die Naturzeit. Die haben geschlafen. Die haben tatsächlich am Tag geschlafen. Und wir haben alle verwundert, ich auch, auf die Uhr geschaut. Es ist doch 12.32 Uhr. Es ist dunkel und es ist unheimlich. Im wahrsten Sinne dieses Wortes unheimlich. Weil sich nämlich an dieser Stelle die Kulturzeit mit der Naturzeit in Konflikt befunden hat. Die Naturzeit war plötzlich mitten am Tag Nacht. Und das war für die Vögel und auch für unsere Natur Nacht. Wir hatten auch dieses Empfinden. Also ich habe gedacht, eigentlich könnte man sich jetzt ja schlafen legen. Aber ich habe es nicht getan, sondern ich habe auf die Uhr geschaut und ich habe darauf bestanden, jetzt ist es 12.32 Uhr und nicht Mitternacht. Verstehen Sie? Nicht 24 Uhr. Und diese Kulturzeit, die uns lenkt, die wir erfinden, die wir gemacht haben, lässt uns immer in Konflikt treten mit der Naturzeit, die wir natürlich auch empfinden, ja, die in uns drin ist. weil es unser Naturanteil ist. Ist aber gleichzeitig ist der Mensch derjenige, der mit seiner Kultur über diese Natur hinausgeht. Und das ist ja unser Problem. Wenn wir keine Kultur oder Zivilisations- und Kulturmenschen wären, gäbe es das Problem des Menschen mit seiner Natur nicht. Aber wir sind da. Wir haben uns aus dem Paradies verabschiedet. Der Engel der Geschichte steht vor dem Eingang ins Paradies mit dem Flammenschwert und lässt die Menschen nicht mehr zurück. Das heißt, er lässt sie nicht mehr in die Naivität einer Naturzeit zurück, wo alles sich in einem bewusstlosen Kreis wiederholt. Der Mensch tritt aus der Natur, also aus der Einbindung in die Natur hinaus und er tritt in seine Kulturwelt hinein. Und die Bibel spricht an der Stelle, da ist es wüst und leer. Das stimmt natürlich nicht. Da fährt ein selbstgesteuertes Auto rum und da haben wir jetzt Digitaltechniken und da brennt Kalifornien und da haben wir die Klimakatastrophe mitverschuldet. Nein, sagen die Konservativen. Das kommt von Natur. Da ist der Mensch nicht beteiligt. Und das ist auch einer der Risse, die durch unsere Zeit geht. Das restaurative und konservative Denken akzeptiert nicht, dass der Mensch ein Verursacher seiner Probleme und seines Selbst ist. Und dass auch nur er die Lösung für diese Probleme ist, die er selbst verursacht hat. Am 11. August haben die Vögel wieder angefangen zu pfeifen, als es Abend geworden ist. Und dann habe ich mir gedacht, warum fangen die jetzt wieder an zu pfeifen? Ja, natürlich. Und ich bin aufgewacht aus dieser Unheimlichkeit. Das Wort Unheimlichkeit trifft ja nun den Kern dieses Ereignisses sehr gut. Man hat das Heimelige, das Gewohnte, das Heim verloren. Man ist sozusagen aus dem inneren Haus der Gewohnheit ausgetreten und war plötzlich in eine fremde Welt hinausgesetzt, so wie wir sie noch nie gesehen haben. Und jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht und die meisten haben die irgendwie weggesteckt und haben gesagt, naja, etwas Außergewöhnliches ist geschehen. Das nächste Mal fahre ich nach Saudi-Arabien. Da gibt es am so und so vielen auch wieder eine partielle oder sonstige Sonnenfinsternis. Das ist mir eine Reise wert. Auch so kann man mit solchen Ereignissen umgehen. Und die meisten Menschen tun das. Ja? Weil sie versuchen, aus dem Ungewöhnlichen herauszukommen und zurückzufallen ins Gewöhnliche. Dass man das wieder anpasst, sozusagen einer Regel, die man kennt, an die man sich gewöhnt hat und die einem das Unheimliche und das Fremde und das Neue und die Auseinandersetzung mit der neuen Welt nimmt. Ich möchte mich nicht aussetzen. Das können Sie bei ganz vielen Leuten hier oben drüber als auf diesem Querbalken schreiben. Querdenker. Querbalken. Wir dürfen frei denken und jeder darf auch querdenken. Und hier steht einer, der ganz viel quergedacht hat in seinem Leben. Neues gedacht hat. Aber ich denke wirklich Neues und versuche mit Ihnen und mit anderen dieses Neue zu denken. Und das heißt, wir können es uns im Prinzip nicht erlauben, wieder in die Naturzeitvorstellungen und in die Willens- und So-Vorstellungen in die Ursachenvorstellung zurückzufallen. Wir müssen die Herausforderung, die wir als Menschen selber sind, annehmen. Die menschliche Zeit ist eine Kulturzeit und wir sind die Schöpfer dieser Kultur und Zivilisation. Und umgekehrt. Zuerst die technische Zivilisation und dann die Kultur und umgekehrt, das weiß man nicht genau, was ist hier früher das Ei oder die Henne. Der zweite Fehler, auf den ich Sie aufmerksam machen will bei Kant, ist der Raum. Kant sagt, der Raum ist a priorisch. Der Kosmos ist vor uns da gewesen, keine Frage. Aber der menschliche Raum ist ein anderer als der kosmische Raum. Das möchte ich Ihnen an einem Beispiel aus der anthropologischen Forschung klar machen. Vielleicht haben Sie den Film gesehen, Die Götter müssen verrückt sein. Und der ist von Walt Disney. Und was wird da für eine Geschichte erzählt? Da fällt eine Colaflasche vom Himmel in Afrika und die Götter müssen verrückt sein. Ja, ja. Aber es wird noch was anderes erzählt, nämlich über einen Stamm, die San, die man immer Buschleute genannt hat. Leben natürlich in einer extrem ausgesetzten Welt, der Wüste oder Halbwüste, Savanne. Und was ist dort wichtig?
Wasser.
Wasser. Man muss Wasser finden. Und die Strecken sind irrsinnig groß, ja, die dort auch auf der Jagd zurückgelegt werden. Also es ist fantastisch, was sie machen. Und die haben ein Verständnis von Natur, aber sie, wie die Aborigines in Australien auch, bestehen darauf, dass sie Kulturwesen sind, dass sie keine Affen sind, dass sie Menschen sind. Und San heißt Mensch, nichts anderes. Und dann sagen die, und das wird in diesem Film gezeigt, wenn wir Wasser suchen, dann haben wir einen Trick. Und der wird dort auch vorgeführt. Und der Trick geht so, dass die versuchen, einen Affen zu fangen, wenn sie in eine neue Gegend kommen. Was machen die da? Die suchen sich einen Termitenhügel aus, wie einen Turm, und in den schlagen sie ein kleines Loch. Und in dieses Loch werfen sie eine Paranuss oder sonst was rein und schlagen die auf. Die Nuss riecht. Die Affen, die da in der Gegend sind, ja, riechen die aufgeschlagene Nuss. Und was machen die? Die kommen zu diesem Termitenhügel. Und der schnellste und schlauste und stärkste, aber manchmal auch der doofste, der stärkste ist, drängt sich vor und greift in dieses Loch rein. Was macht er? Er umfasst die Paranuss. Und dann will er die haben. Was muss er tun, um sie zu haben? Er muss die Faust, zu der sich seine Hand geformt hat, aus diesem Loch wieder herausziehen. Aber er hat ja die Paranuss oder die Nuss in der Hand. Die Faust ist größer als das Loch. Er bringt sie nicht mehr heraus. Und jetzt müsste er, was jeder von uns versteht, umgekehrt denken. Er sagt zuerst zu der Nuss und zu dem Geruch ja. Er will die Nuss haben und greift rein und zieht an der Hand und kriegt sie nicht raus. Um die Freiheit zu gewinnen, müsste er jetzt was tun? Die Nuss loslassen. Er muss Nein zur Nuss sagen. Er muss den Gedanken umdrehen. Er muss vom Ja ins Nein kommen. Das können Sie alle, hoffe ich, wenn Sie so in so einer Situation sind, dann können Sie abhauen. Der Affe kann nicht abhauen. Der zerrt und zerrt und schreit und schreit und die Bisan kommen um die Ecke und binden ihm, als wird das ein bisschen brutal, ja, um den Hals seine Schlinge, ja, ein Seil, und streuen ihm Salz in den Mund. Aber der zerrt immer noch. Dann schlagen sie das Loch größer, sonst käme der Affe nicht raus, weil er zu etwas, wozu er in seiner Prägung, in seiner Genetik ja sagt, nicht nein sagen kann. Kann diesen Gedanken nicht umdrehen. Also schlagen wir das Loch größer und jetzt haben wir ihn an der Leine und die Tiere aber sind schlau. Die haben bisher immer, oder wenn sie Menschen sehen oder wenn sie andere Tiere sehen, ihre Wasserstellen versteckt. Das ist ja toll. Die gehen also zu ihren Wasserstellen nur auf ganz weiten Umwegen. Durch die Schluchten und Berge und dann gehen sie erst dorthin, wo es Wasser gibt. Aber jetzt hat der Sand ihm Salz in den Mund gestreut. Und was macht er? Er sucht, er hat Durst. Er geht auf dem kürzesten Weg zu seiner Wasserstelle und verrät diese Wasserstelle. Irre. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe gedacht, gibt's das? Aber auch, muss ich Ihnen sagen, ich habe zum ersten Mal den Sinn dieser ganzen Sache nicht verstanden. Die Sam sind clevere Wassersucher. Die Sam, diese Jäger heißt das da in der Überschrift. Buschleute sind clevere Wassersucher. Aber der anthropologische Sinn, der geht einem da nicht auf. Was ist der anthropologische Sinn? Anthropos, der Mensch. Wo ist der Übergang oder der völlige Abschied vom Tier und wo ist der Eintritt in den menschlichen Raum? Die Sam machen ja den Eintritt in den menschlichen Raum. Die gestalten ja ihren Lebensraum, indem sie ihn aus dem Naturraum herausnehmen. Indem sie zur Natur Ja und Nein sagen können. Der Mensch in der anthropologischen Forschung, das ist übrigens auch ein großer Fehler, bei Arnold Gehlen und anderen, darüber können wir später auch nochmal sprechen, der Mensch ist in der anthropologischen Forschung immer so beschrieben worden, dass die sagt, der Mensch ist ein Mängelwesen. Der hat Mängel. Ja, unser Fell ist nicht mehr so ganz hier dicht, ja. Oder überhaupt haben wir es gar nicht, wir sind nicht so schnell wie die Antilopen, wir können nicht schwimmen und fliegen können wir schon gleich gar nicht. Was macht der Mensch also, um seine Mängel zu beheben? Er macht Erfindungen und das stimmt. Ja? Und dann sagen sie, die Anthropologie, das ist der Fehler an der alten Anthropologie, der Mensch ist ein Neinsager, er sagt Nein zur Natur. Aber man kapiert dann gar nicht, dass er gleichzeitig Ja zur Kultur sagt. Er baut ja Geräte, Gerätschaften oder Umstände, wie die Sang, organisiert Umstände, indem sie plötzlich aus dem Naturraum heraustreten und einen Kultur- bzw. Zivilisationsraum erfinden, den es so vorher überhaupt nicht gegeben hat. Die Anordnung, Wasser zu finden, öffnet praktisch einen neuen Raum. Die Anordnung, auch mit dem Auto zu fahren, hier die U-Bahn, das ist natürlich Raumgestaltung. Und der Mensch macht, das Wort Lebensräume ist natürlich ein bisschen vorbelastet, aber der Mensch erfindet neue Lebensräume, in die hinein er sein Leben organisiert und erfindet. Und er sagt nicht nur Nein, sondern er sagt Ja zu etwas, was es vorher nicht gegeben hat. Wo er vorher gesehen hat, dass es das nicht ist. Niemand ist da. Also, ich bin aber jetzt als Mensch da. Und der Mensch, der in der Natur oder sich aus der Natur herausnimmt als Kulturwesen, der baut einen Kulturraum. Und das ist problematisch, keine Frage. Wir haben beispielsweise bei der Kernenergie, haben wir es mit Raum und Zeit zu tun, die geradezu irrsinnig ist. Wir produzieren einen Abfall, den man entsorgen muss. Entsorgen, das klingt so, dass man die Sorge los wird, für 1 Million Jahre. Das wird im Augenblick gemacht. Als wir damals gegen die Kernenergie angetreten sind, haben wir gesagt, nur die Halbwertszeit von Plutonium ist jetzt 10.400 Jahre, die Halbwertszeit. Dann ist nur die Hälfte der Fall. Und man muss also, um die Sorge loszuwerden, diese Radioaktivität für 1 Million Jahre entsorgen. Es ist sehr größenwahnsinnig zu glauben, dass man eine Anordnung erfinden kann, die 1 Million Jahre hält. Es gibt keine menschliche Organisation, die älter als 2.500 Jahre ist.
Lora München, das freie Radio. Zu hören auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, auf DAB Plus und im Internet unter lora924.de.
Sie hören gerade Radio Lora München mit der Sendung Philosophie aktuell mit Dr. Xaver Brenner.
Also wir haben die Tür und den Raum zu einer Technologie aufgemacht, die die Natur zerstört. Und dieses ist eben auch ein Element der menschlichen Freiheit, mit dem wir umgehen müssen. Das heißt, der Mensch ist mit seinem Denken, mit seinen Ideen, ist er ständig unterwegs, und wenn er unterwegs ist, muss er sich im Prinzip verantwortungsvolle Gedanken machen, was mit seinen Handlungen und seinen Handlungsabläufen geschieht, und zwar über den Tag hinaus. Und wenn er sich über den Tag hinaus denkt, weil er weiß, dass er über den Tag hinaus handelt, muss er versuchen, den Horizont dieses Denkens zu begreifen. Aber da wird es schwierig. Begreifen, das kommt ja von greifen. Bestimmte Sachen kann man nicht begreifen. Man kann sie nicht anfassen. Gedanken können sie nicht anfassen. Zukunft können sie nicht anfassen. Darüber werden wir auch noch sprechen. Das heißt, das Unsichtbare können sie nicht anfassen. Aber sie sind ständig dabei, das Unsichtbare zu denken. Wir sind ständig dabei, Zukünfte zu denken. Und auch wenn die irreal sind, dann werden sie gedacht. Und die Irrealität einer Vorstellung, dass man entsorgen kann, also dass man die Sorge wegbekommt, wenn man eine Anlage baut, die 1 Million Jahre hält, ist absurd. Ist einfach absurd. Ja. Das heißt, wir müssen bestimmte Handlungsweisen im Vordenken als Vorsorge so denken, dass wir sie nicht tun. Das gehört eben auch zur menschlichen Erfindung und das gehört zum ethischen Bereich seines Denkens. Also wir haben die Chance, ethisch zu denken, wenn wir Vorsorge denken und etwas tun, was wir gut finden, weil es gut ist, und etwas lassen, weil es schlecht ist, weil wir wissen, dass die Sache nicht gut ausgehen kann, wie das bei der Kernenergie. Genau die ähnliche Diskussion haben wir jetzt mit der Klimaveränderung. Dieselbe Diskussion haben wir mit Corona. Corona ist entstanden nach meinen Informationen. Ich bin kein Experte, kein Epidemiologe und kein Virologe, aber ein Logiker. Und ich habe mich natürlich eingelesen. Und der Coronavirus oder SARS-2, alle diese Viren sind im Prinzip Übertrittskandidaten aus der Natur und aus den Urwäldern, aus den Bereichen, denen wir als Menschen zusetzen, wo wir Tiere herausholen und essen, die wir nicht essen sollten, wo wir eine Nähe erzeugen, die wir nicht erzeugen und verantworten können. Und wir tun es trotzdem. Und das ist die Gier. An der Stelle trifft man immer wieder auf das Phänomen der Gier. Der Mensch ist also auch ein gieriges Kulturwesen. Und dann sagt er, um aus dieser Falle, die er sich selber eben stellt, herauszukommen, dann konstruieren wir eben Ewigkeit. Dann konstruieren wir Orte, wo alles in Ewigkeit aufgehoben ist, so wie im Himmel und in der Hölle. Im Himmel sind unsere guten Gedanken aufgehoben und in der Hölle unsere schlechten. Die Erfindung von Himmel und Hölle, das ist im 8. Buch der Politeia, hat er das gemacht. Nee, im 10. Darüber werden wir auch noch sprechen, wenn wir über Tod und Eros sprechen. Das heißt, wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das eigentlich ein Verdrängungsphänomen ist. Nämlich die Erzeugung von Entitäten, heißt es in der Philosophie. Das heißt, feststehendem Seienden. Also dem Glauben, dass man eine Sache, wenn man die sozusagen denkt, wie das Sein, ja, oder der Himmel oder die Hölle oder die Uridee, dass das immer so ist, wie es ist und sich nicht ändert. Das ist eine der größten Fehler und Illusionen und größten Misserfindungen, die der Mensch zustande gebracht hat. Wir haben Ideen, ja, Aber wir haben oft Ideen, die falsch sind, weil wir an ihnen etwas wegkürzen, was zum Denken und zur Idee gehört, wie die Erinnerung zum Wiedererinnern. Alles wird, auch wenn es Idee ist, immer wieder neu gedacht. Es wird immer wieder etwas Neues dazugefügt. Und wenn man in die Natur hineingeht und aus der Natur etwas herausholt, dann kann man nicht die Idee haben, dass alles so bleibt, wie es vorher war. Das ist zum Beispiel auch eine dieser Illusionen. Sondern muss die Evolution, die der Mensch selber in Gang setzt, mitdenken. Die Veränderung. Alles ist im Fluss Pantarei, alles fließt. Entstehen und vergehen. Auch wenn wir mit der Natur umgehen, ist Entstehen und Vergehen da, und das sehen wir. Also es gibt dann Mutationen, es gibt Übertritte von der Tierwelt in die Menschenwelt. Und es gibt beim Menschen, wenn er mit dem anderen Menschen umgeht, Evolution in einem anderen Sinne. Nicht in einem naturevolutionären Sinne, sondern in einem geistigen Sinne. Wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, erzeugen wir immer Verhältnisse, neue Verhältnisse, die es vorher noch nicht gab. Und für diese neuen Verhältnisse sind wir verantwortlich. Das heißt, Natur und Kultur kommen miteinander vor und der Mensch ist das Wesen, der praktisch diese Übergänge von Natur und Kultur für sich organisiert, der auch Natur ausnützt und auch Kultur verändert und zerstört oder pflegt. Es gäbe und gibt auch den pfleglichen Umgang des Menschen mit seiner ihn umgebenden Natur. Gestern, glaube ich, ist der Kongress in der UNO zu Ende gegangen gegen das Artensterben. Dort ist also gezeigt worden oder gesagt worden, wie viele Arten auf der Erde täglich oder jährlich sterben, also eine gigantische Zahl. Ich weiß jetzt nicht mehr im Einzelnen. Also viele Arten, die verschwinden im Meer, Säuger, Fische. Alle kennen wir die Berichte vom Barrier Reef in Australien, langsam abstirbt. Und wodurch? Durch die Verschmutzung der Meere. Die Verschmutzung der Meere kommt nicht vom Himmel. Die Verschmutzung der Meere hat der Mensch zustande gebracht. Plastik, Abfälle, Kleinplastikteile im Trinkwasser, alles das ist sozusagen vom Menschen erzeugt und er ist derjenige, der die Veränderung zustande bringt und deshalb ist er auch derjenige, der diese Entwicklung steuern kann. Also wofür ich auch sprechen werde in dieser ganzen Vortragsreihe dieser Zeit, das ist, dass wir eine Versöhnung mit der Natur zustande bringen müssen. Das geht aber nur, wenn wir verstehen, dass der Mensch ein kreatives, ein dynamisches Schöpfungswesen ist, der eingreifen kann und auch versöhnen kann. Aber nicht seine Kraft zu einer schöpferischen Zerstörung benutzt, wie das eben bei der Fracking-Industrie, bei der Kernenergie, bei der brutalen Chemie und so weiter geschieht. Es lässt sich eine ganze Reihe von solchen Bereichen aufzählen, in denen der Mensch, wenn wir jetzt uns als Gesamtheit sehen, zerstörerisch tätig ist. Und auch diese Zerstörung ist Schöpfung. Das ist auch ein neuer Gedanke, den ich immer wieder in diesen 12 Veranstaltungen mit Ihnen durchgehen werde, dass wir es mit einer schöpferischen Zerstörung zu tun haben, die negativ ist, und mit einer kreativen Schöpfung, die positiv ist. Also ich werde versuchen, auch in diesen 12 Veranstaltungen immer wieder auf den Punkt hinzukommen, wo wir positive Lösungen produzieren, wo der Mensch, wo wir zeigen können, dass wir aus der Falle, die wir uns selber gestellt haben, auch herauskommen.